Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Beim Fußball ist Halbzeit, in der Politik ist die Auszeit vorbei. Nach der Sommerpause sind im Terminkalender des Kanzlers erstmal keine Lücken mehr. Heute CDU-Präsidiumssitzung, ab morgen zwei Tage schwarz-rote Regierungsklausur. Dabei wird Friedrich Merz größte Sorge vor allem sein, die vor den Ferien beschlossenen Reformen auch tatsächlich umzusetzen und nicht wieder dahinter zurückzufallen. Denn Änderungsvorschläge hat es diesbezüglich durchaus in den vergangenen Wochen in den Reihen der Koalitionsparteien gegeben. Aus Berlin, Melanie Marx.
Großes Interesse am Morgen vor dem Konrad-Adenauer-Haus. Das CDU-Präsidium trifft sich, eigentlich ein Routinetermin, aber heute geht es um den Neustart nach der Sommerpause. Die Erwartungen der CDU-Spitze?
Viel Arbeit!
Das ist jede Menge Arbeit. Wir haben ja bereits vor der parlamentarischen Sommerpause viele Gesetzgebungsvorhaben aufgegleist und die müssen jetzt umgesetzt werden.
Die Frage ist, gelingt das? Rückblick. Im Juli einigt sich der Koalitionsausschuss auf zahlreiche Reformvorhaben. Zur Digitalisierung, Einkommenssteuer, Rente. Aber in der Sommerpause Änderungswünsche. Der neue Gesundheitsminister Linnemann kündigt an, er wolle Kürzungen bei pflegenden Angehörigen stoppen. Und bei der Rente gibt es Widerstand aus SPD und von CDU-Ministerpräsidenten in Ostdeutschland.
Insbesondere mit Blick auf die Rente gibt es jetzt Stimmen, die dieses Paket eben doch in Frage stellen, die es doch aufschnüren wollen. Und das ist jetzt eine spannende Frage. Wie viel Autorität braucht es, um eben doch das Paket unangefasst durch den Bundestag und die weiteren Gremien zu bringen?
Hier macht auch die Industrie Druck. Zwar gab es zuletzt auch positive Meldungen, etwa bei der Auftragslage. Trotzdem mahnt die Geschäftsführerin des BDI.
Es ist ernst und man sieht es an allen Zahlen, Daten und Fakten. Und man darf sich jetzt auch nicht, weil ganz leichte Erholungssignale da sind, zurücklehnen, sondern es ist jetzt wichtig, die Strukturreformen anzugehen, Bürokratie abzubauen, den Staat zu modernisieren.
Das alles soll hier Thema werden, im Schloss Neu-Hardenberg. Hier geht ab morgen das Bundeskabinett in Klausur. Zwei Tage will man sich austauschen, auch mit Vertretern aus der Wirtschaft.
Fröhliche Feierlichkeiten gab es keine. Zu groß das Risiko von Luftangriffen, zu traurig auch die Umstände, unter denen die Ukraine heute ihren Nationalfeiertag begehen musste. Denn es ist wieder einer mitten im russischen Angriffskrieg. Präsident Zelensky und seine Frau legten Blumen nieder, um der gefallenen ukrainischen Soldaten zu gedenken. In der Hauptstadt Kiew gab es zudem einen Festakt, zu dem mehrere europäische Staats- und Regierungschefs angereist waren. Heute vor 35 Jahren, am 24. August 1991, erlangte die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der damaligen Sowjetunion. Um ihre Unabhängigkeit zu behalten, wehrt sich die Ukraine täglich gegen russische Angriffe. Und wie das Leben unter ständiger Bedrohung durch russische Drohnen etwa in der Frontstadt Cherson aussieht, darüber berichtet unsere Korrespondentin Rebecca Barth.
Diese Fischernetze in Cherson sollen vor Drohnen schützen, denn damit jagen Russlands Soldaten die Bewohner der Stadt. Menschenjagd von der anderen Uferseite des Dnipro. Wenn die Batterie der Drohne fast leer ist, fliegen sie nicht einfach zurück. Dann greifen sie an, egal ob Radfahrer oder Fußgänger. Ihor Chorny und sein Team retten Menschen aus den gefährlichsten Gegenden der Stadt. Die Menschen kamen von der Arbeit. Das war ein Drohnenangriff. Terror gegen unschuldige Zivilisten. Diese Frau ist verblutet. 60.000 Menschen sind noch in Cherson. Draußen sein bedeutet hier Lebensgefahr. Das erleben auch wir. Dann der Einschlag.
Ist was getroffen?
Viele können und wollen das alles nicht mehr ertragen. Sehr viele Drohnen. Die Russen zielen auf Zivilisten und Autos. Mehrere Geschäfte wurden schon niedergebrannt, die Schule vollständig zerstört. Viktoria und ihre 10-jährige Tochter Jelisaweta halten es in ihrer Heimat nicht mehr aus. Die russische Armee nutze Cherson als Trainingsgelände. Die Russen bringen junge Drohnenpiloten nach Cherson und üben an uns. Zwei Koffer, das ist alles, was von ihrem Leben übrig geblieben ist. Für sie geht es in eine ungewisse Zukunft.
Bei Volkswagen, seiner Belegschaft und der niedersächsischen Landesregierung ging es meist mit, selten gegeneinander. Das Land ist Anteilseigner und hat natürlich Interesse daran, dass es bei VW läuft und läuft und läuft. Also besuchte Ministerpräsident Olaf Lies am Abend den VW-Standort Hannover. Denn derzeit stottert der Motor nicht nur, er droht in Teilen ganz auszugehen. Die kommenden 2 Wochen seien Wochen der Entscheidung, heißt es nun beim Autobauer. Es geht auch um den Erhalt ganzer Werksstandorte. Und dazu jetzt unser Reporter Bertil Starke vor dem VW-Werk in Hannover. Bertil, was könnte denn von VW geplant sein in diesen Wochen der Entscheidung?
Naja, die VW-Belegschaft, die erhofft sich von diesen Wochen der Entscheidung vor allen Dingen jetzt erstmal eines, nämlich eine ehrliche Ansage von der VW-Konzernspitze. Die stellt sich in den nächsten Tagen bei Betriebsversammlungen der Belegschaft. Und die Belegschaft, die musste in der Vergangenheit ja meist aus den Medien erfahren, was die VW-Spitze so plant, nämlich die Sparmaßnahmen drastisch zu verschärfen. Der bereits vereinbarte Abbau von 50.000 Stellen in den nächsten Jahren konzernweit soll auf 100.000 Arbeitsplätze hochgeschraubt werden. Außerdem wackeln ganze Standorte wie die Fabrik hinter mir, wie der Standort Hannover, ähnlich wie in den Werken Zwickau, Emden oder bei der Konzerntochter Audi in Neckarsulm hat man hier ja Probleme mit der Auslastung. Die Kosten sind zu hoch, es fehlen Anschlussmodelle. Stand jetzt endet die Fahrzeugproduktion hier in Hannover Anfang der 2030er Jahre. Für das Land Niedersachsen ist das ja ein absolutes Horrorszenario.
Jetzt war Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Lies ja heute Abend bei diesem VW-Werk in Hannover, vor dem du stehst. Konnte er denn den Beschäftigten schon irgendwie sagen, wie es weitergehen könnte?
Nee, das konnte er nicht und das wird auch noch eine ganze Weile, sogar Monate dauern, bis da was Konkretes kommt. Entscheidend ist da der Aufsichtsrat von Volkswagen, da spielt Niedersachsen eine entscheidende Rolle. Anfang kommender Woche, tagt der Aufsichtsrat das nächste Mal und Entscheidungen sind auch da erstmal nicht zu erwarten. Wir haben im nächsten Monat auch Kommunalwahlen in Niedersachsen, Standortschließungen von ganzen VW-Werken sind da erstmal nicht zu erwarten. Es ist auch undenkbar, dass SPD-Ministerpräsident Lies dem zustimmen würde.
Bertil, vielen Dank für die Informationen nach Hannover. Und weitere Nachrichten des heutigen Tages, Susanne, jetzt mit dir.
Die USA haben neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran angekündigt. Finanzminister Bessent sagte, das Regime solle von allen Einnahmequellen abgeschnitten werden. Auch andere Staaten müssten mit Vergeltung rechnen, wenn sie weiterhin Geschäfte mit Iran machen. Das könnte China treffen, den größten Importeur iranischen Öls. Als erste große Anwendung künstlicher Intelligenz spielt ChatGPT jetzt Werbung aus. Die Anzeigen sollen inhaltlich zur Frage passen, optisch aber deutlich von der Antwort abgesetzt werden. Der Anbieter OpenAI macht bislang mit ChatGPT Verluste, weil das Programm extrem viel Rechenleistung braucht. Der Unternehmer und Mäzen Klaus-Michael Kühne ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Der Multimilliardär galt als einer der reichsten Deutschen. Er hatte die Spedition Kühne und Nagel geerbt, seit den 60er Jahren zu einem weltweiten Logistikdienstleister ausgebaut und die Zentrale in die steuerlich günstigere Schweiz verlegt.
Soweit die Tagesthemen in der Fußballhalbzeit und damit schnell wieder zurück zum DFB-Pokal und zu Esther Sedlacek und Bastian Schweinsteiger. Tschüss.